Hallo und willkommen zu einer vollgepackten Folge, eine Kombi-Folge von Ding des Monats und News für den Monat November. War nicht so super vollgepackt, aber wir hatten was. Was hatten wir?
Viele drei Buchstaben.
Viele drei Buchstaben. Was stimmt?
CDP.
CDP, TCF hatten wir. GA4, sind das auch drei Buchstaben? Weiß ich gar nicht.
IAB.
IAB. Und PRO. Da steht immer noch. Piwik stand noch davor. Also ganz viel mit drei Buchstaben. Ist egal. Wir haben auch was mit vier Buchstaben. TTDSG.
Das sind fünf.
Und, stimmt. mit mindestens vier Buchstaben.
Okay, auf jeden Fall vollgepackt. Viel zum Hören, viel spannende Sachen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Zuhören.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Willkommen zurück zum Jahresendsport hier bei Beyond Page Views. Noch haben wir zwar keine Dezemberfolge, aber es fühlt sich alles schon so an wie Dezember. Es ist zappenduster draußen, es wird nass, es wird kalt. Und deswegen hier ein herzliches und warmes Willkommen zu unserer neuen Folge hier aus Mönchengladbach von Markus Bersch. Und wie immer dabei ist
Michael Janssen aus Köln.
Ja, Tag zusammen, Tag Micha, Tag alle Zuhörer. Was haben wir heute? Wissen wir noch nicht so genau. Es wird so eine Mischfolge, glaube ich. Ne? Wir haben uns geeinigt auf ein Mini-Ding des Monats, was wir in diese Folge reinfriemeln werden. Ich glaube, eine separate Folge brauchen wir nicht. Auch bei den News ist jetzt schon mal mehr los gewesen. Lag es an uns? Nee, ne?
Nee, ich habe geguckt und mein Leo, wie der ja von Feedly heißt, der meine Blogbeiträge zusammensucht, der hat nicht so viel gehabt.
Ja, nee, ich habe auch nicht so viel gefunden. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm. So, apropos passiert nicht viel, reden wir kurz über iTunes.
Keine Rezension? Keine neue Rezension?
Nein, wir haben keine Rezension, aber wenigstens eine neue Bewertung. Ne? Wir sind von 48 auf 49 gestiegen, also dafür danke, wer auch immer du warst. Ich war ja jetzt, und damit sind wir auf jeden Fall spätestens ins Housekeeping eingestiegen. Es waren ja Konferenzen zwischen der letzten Sendung und dieser Sendung. Und ich habe mal allen Leuten gesagt, dass du dir vorgenommen hast, bis Jahresende die 100 voll zu machen. Ich würde bitten, es wenigstens auf 50 zu bringen. Mal gucken, ob sich noch einer erbarmt jetzt im Rest des Jahres.
Ja. Du hättest einfach denen, die Telefon aus der Hand greifen können. Du warst doch vor Ort.
Ja, ja, ich war ja vor Ort. Aber man kann ja nicht einfach den Leuten die Telefone aus der Hand reißen.
Wieso nicht? Es spielt ja was nach der DSGVO gegen.
Nee, dann schon eher Corona-Regeln. Aber es war, ja, wie gesagt, das eine Ding war ja die Konversion digital in Köln im Rhein-Energie-Stadion. Da waren 60 Gäste vor Ort. Ja, da hatten wir so ein sehr eigenartiges Verhältnis von Vortragenden zu Hörenden. Aber trotzdem fühlte sich das alles wirklich echt wie eine Konferenz an. Also es war jetzt überhaupt nicht, dass man das Gefühl hat, boah, wenn jetzt doppelt so viele Leute hier, wird es doppelt so viel Spaß machen. Gar nicht. Lustigerweise. Und das zweite Ding war ja OMT in dieser albernen Pyramide. Das sah von außen irgendwie total ulkig aus, fand ich, in Mainz, aber eigentlich eine Top-Location. Und das war eine 2G-Veranstaltung und das fühlte sich ganz komisch an, weil ja alle Leute keine Maske an hatten. Und das war schon fast wieder so ein bisschen wie vor Corona. Jetzt ist es nun gerade nicht so wie vor Corona. Insofern lass uns da nicht drüber reden.
Nee, ich wollte gerade sagen, Lockdown und so sind nicht unsere Themen. Lass uns weitermachen.
Ja, wir hatten aber ja noch eine Konferenz mit Beyond Pages Beteiligung. Du warst doch beim SEO-Day dabei.
Ja, der SEO-Day. Wir hatten ja hier gesagt, dass wer möchte, kann ein Ticket haben. Arne hatte sich gleich wahrscheinlich 3 Minuten nach Veröffentlichung schon gemeldet. Wahrscheinlich auf 40 Fahrgeschwindigkeit gehört. Und da ist mir das aufgefallen, dass diese Tickets ja scheinbar begehrt sind. Habe ich an Fabian angehauen und habe dann im Newsletter bei mir nochmal Tickets rausgehauen. Und waren echte Riesenfeedback. Auch einige Hörer von Björn Patches dabei. Ich glaube, irgendwie eine dreistellige Anzahl an Tickets haben wir noch rausgehauen dürfen. Von daher, SEO Day war fein.
Ja.
Ich war nur eine Aufzeichnung.
Konnte leider mir die Aufzeichnung zum gewünschten Zeitpunkt nicht anschauen, weil ich Terminkollisionen hatte. Aber nö, das war jetzt, glaube ich, das Konferenzjahr, ne, bis hierhin. Auch nochmal, um es nicht unerwähnt zu lassen, auch dir, Dirk, danke für deinen Kommentar. Also auch ein kurzes Lob tut uns mal gut. Ich war froh, dass ein bisschen was los war. Ich hatte auch noch über LinkedIn noch von Michael noch eine Mail bekommen. Gerade speziell zur letzten Folge. Conversion Linker hatte sich bedankt. Fand ich ganz gut, gerade zu der Folge Feedback zu kriegen, weil ich mir nicht so sicher war, ob wir wirklich rüberbringen konnten, was wir rüberbringen wollten. Zumindest ihn hatten wir erreicht.
Okay, sehr gut.
Ja, das war's mit dem Housekeeping. Dann würde ich
Das waren die
sagen,
Konferenzen.
genau. Starten wir vielleicht gleich einfach mal rein. Der erste Link ist im Prinzip, naja, der Beitrag, der jetzt verlinkt ist, ist einfach nur der ein Beitrag, wo du einsteigen kannst.
Ist ein
Eigentlich
Startbeitrag.
ist ein Startbeitrag, geht um den, um die Quelle an sich. Also Justus, wenn du das hier hörst, ein RSS-Feed wäre toll, ne? Aber ansonsten so für alle anderen. Haben wir hier einen Blog noch ausgegraben, wo man vielleicht einfach mal durchgucken kann. Da sind viele kleine
Dann nenn doch
Schnipsel
mal den
drin.
Namen des Blogs und den ganzen Namen von Justus.
Ja,
Leute
du,
wissen ja gar
also
nicht, wovon du redest.
die müssen ja in die Shownotes gucken und draufklicken, dafür
Ach
machen wir die
so.
ganze Veranstaltung doch hier. So, aber es geht um, ich sage jetzt einfach mal youme.dev, also irgendwo steht auch warum und da steht bestimmt auch, wie es ausgesprochen wird, habe ich aber mich bis jetzt gerade, als ich es aussprechen sollte, nicht für interessiert, muss ich gestehen. Und da könnt ihr mal reinschauen.
Okay, Themen sind da.
Hauptsächlich irgendwas mit Google Tag Manager und Marketing und Zeug. Also eigentlich genau unser Ding.
Okay, da war's
So.
schon.
Ja, das war's eigentlich
Das war
schon.
eine bisschen ruhige Folge, ne? Genau, dann kommen wir zu meinem Aufreger des Monats. Kommen wir jetzt.
Ja,
Auch
genau.
natürlich Ding des Monats, voll nervig. CSP hatten wir schon öfter mal, denn da steckte Content Security Policy, voll nervig. Wenn also euer Analytics mal nicht funktioniert, euer Tag Manager nicht will oder auch vielleicht das Bing Tracking für die Microsoft Advertising Sachen, dann kann es an CSP liegen. Und so viel vorweg, das wird das kleine Ding des Monats im Anschluss an die Fundstücke. Einen Link haben wir drin, wie ihr es schnell löst für den Tech Manager. Alles weitere in circa 20
Genau,
Minuten.
richtig. Den Link lassen wir jetzt einfach hier oben und zum Ding des Monats überlegen wir uns, ob wir da noch irgendwelche Links hinzufügen. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Bevor wir das tun, habe ich einen Link rausgesucht. Ich weiß nur nicht, wo er hin ist. Hier steht jetzt nur noch die Überschrift, aber ich werde ihn wiederfinden. Ich habe hier irgendwie beim Umsortieren, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht. Es geht um das Thema, dass dieser ganze TCF-Kram ja jetzt so ein bisschen irgendwie auf der Kippe steht. Und also wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja immer so ein bisschen bei, wenn irgendjemand irgendwo ein Urteil spricht, dann ist die Frage so, für wen gilt das denn jetzt und wie geht es jetzt weiter? Und ist das jetzt auch das letzte Urteil oder wird da wieder drüber geredet? Aber es geht darum, dass diese ganze Datenweitergabe, wie sie jetzt im Moment stattfindet, irgendwie im Rahmen dieses Consent-Frameworks, was sich hauptsächlich irgendwie bei Publishern auf Websites befindet in der Regel, dass das irgendwie so vielleicht doch nicht ganz im Sinne der DSGVO sein könnte. Und das könnte spannend sein. Also wenn du ein Publisher bist und mit diesen IAB-Zeugst in deinem Consent-Management arbeitest, dann liest dir zumindest diesen Link durch, sobald ich ihn wiedergefunden und dann wieder da eingefügt habe, wo er eigentlich hingehört. Wahrscheinlich stolpern wir gleich auf dem Weg nach unten irgendwie drüber. Egal. Der nächste Punkt ist von Michael. Ganz besonders lustig ist so ein freudscher Verschreiber. Da steht nämlich Not null Gründe für GA4 in BigQuery. Das
Ach
soll
so.
wahrscheinlich eigentlich 10 sein.
Genau, also genau, Ausrufezeichen 0 für diejenigen, die den Humor von Markus nicht immer verstehen. Ich gehöre dazu, ich muss sogar zweimal hingucken. Genau, 10 Gründe für Analytics 4 in BigQuery. Super spannendes Thema, weil wenn wir Kunden hatten für Google Analytics 360, die gesagt haben, hey, wir machen das wegen der Rohdaten und so, dann wurden die Rohdaten meistens nicht benutzt, weil das doch komplexer ist, als man denkt. Und jetzt mit Google Analytics 4 bekommen ja alle die Rohdaten. Ich bin gespannt, wie sich das durchsetzen wird, wer das überhaupt nutzen wird. Und da gibt es halt einen Blogbeitrag dazu, warum 10 Gründe, warum man die Google Analytics 4-Daten in BigQuery packen sollte. Einer der Gründe ist, weil es günstig ist. Kann man machen. Aber auf jeden Fall gibt es viele Möglichkeiten dabei. Markus, was glaubst du? Wird es mehr genutzt jetzt BigQuery mit Google Analytics 4?
Ich kann ja immer nur über meine eigene Wahrnehmung sprechen. Und da kann ich sagen, ja. Ne? Also ich habe jetzt einfach im Moment auch mehr Projekte mit Kunden, wo BigQuery ein Thema ist. Aber
Was
das
machen die dann
mag
damit?
reiner Zufall sein. In der Regel so die Klassiker, Reporting.
Und dann baust du die Reports oder?
Nein, nee, nee,
Weil
das.
es ist dann ja nicht mehr so einfach, dann mal eben kurz in den Dashboard zusammenzuklicken.
Nee, es ist in der Regel, wenn BigQuery genutzt wird, dann gibt es auch Ressourcen im Haus, die sich damit auseinandersetzen. Es wäre auch blödsinnig, wenn es dann heißt, wir binden BigQuery an, dann fragen wir ausgerechnet den Bärsch irgendwie, dass der uns da irgendwas. Das wäre die schlechteste Idee insofern. Nee, die Leute haben da, also in der Regel, die Kunden haben da eigene Ressourcen für. Und also Reporting ist immer das eine, es werden irgendwelche Dashboards gebaut oder es werden halt irgendwelche Reports gebraucht, die so aus Google Analytics, auch aus Google Analytics 4 so nicht rausfließen. Das hat oft was damit zu tun, dass man die Customer Journey sitzungsübergreifend irgendwie länger abbilden möchte und tritra und trulala. Das zweite Ding ist sowas wie das Auswerten von jetzt schon sehr sinnvoll eingesendeten Informationen in Form von User Properties zum Beispiel, für die es nicht so super einfach ist, im Google Analytics jetzt im User Interface da überhaupt irgendwas mitzumachen. Mhm. Also du kannst ja, hast ja sehr viel Freiheiten, mit welchen ganzen Informationen und Attributen du so deine Events ausstattest. Aber wenn es jetzt nicht gerade das Attribut ist, was vorgesehen ist im User Interface für im Reporting, dann ist das teilweise echt schon so ein bisschen blöd. Und dann bist du wieder in diesem Explore-Bereich und der hat auch wieder so seine Schwächen. Und dann bist du vielleicht bei BigQuery. Und das dritte Ding ist eben Modellierung. Ne? Also alles, wo jetzt irgendwas in irgendwelche Modelle reingeht, wo Prognosen gebaut werden oder wo sonst irgendetwas, Attribution selber errechnet wird oder sowas. Das passiert eben dann in der Regel auf Basis von den BigQuery-Daten.
Ja. Aber schon eher fortgeschritten, für die Masse wahrscheinlich eher weniger. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Ja, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie man in diesem Free-Tier, wie weit man sich da bewegen kann. Ne? Du bezahlst ja nicht gleich die allererste Abfrage, die du da machst und so. Und du hast ja jeden Monat in allen Google Cloud-Plattform-Diensten irgendwo immer so ein kostenloses Kontingent. Die Frage ist, kann man mit so einer kleinen oder mittleren Website, wie auch immer man das irgendwie definieren will, also den typischen Websites, mit denen wir so unterwegs sind und nicht gerade jetzt die riesen Zalandos dieser Welt, wie weit kann man da sinnvoll tatsächlich was auf dieser Basis aufbauen, bevor es anfängt, Geld zu kosten? Das wäre mal interessant rauszufinden, aber da bin ich nicht.
Kannst du den Pricing Calculator benutzen? Der ist verlinkt in dem Beitrag.
Ja.
Denn da steht zum Beispiel, $2 kostet es, wenn du 100.000 Besucher am Tag hast und 100 Events über 2 Jahre sammelst. Dann kostet es $2 am Tag.
Ja, aber das Speichern alleine ist es ja nicht. Ne? Es geht dann tatsächlich noch um das Nutzen. Und wie viele Abfragen kann ich mir da irgendwie erlauben? Was kosten meine typischen Abfragen dann auch? Ja, das kann man auch jetzt, was ja auch so eine neue Disziplin geworden ist, auch wenn das ja eigentlich nicht unser Ding des Monats werden sollte, Google BigQuery, ist so sowas wie Kostenoptimierer. Ne? Es gibt also tatsächlich, lohnt es sich oft, wenn man jetzt mit BigQuery schon irgendetwas macht, man macht schon so ein bisschen länger und da gibt es so einen regelmäßigen Aufwand und gerade jetzt auch gerade im Bereich Reporting, wenn da irgendwelche Dashboard-Daten und so weiter dauernd immer wieder falsch und umständlich gezogen werden müssen, dann ist das ja irgendwann auch eine Kostenfrage. Also ich hatte so eine Idee, dass man vielleicht auch so als Spezialdisziplin nicht nur Suchmaschinenoptimierer, Conversion-Optimierer, sonst irgendwas Optimierer wird, sondern eben auch Google BigQuery Kostenoptimierer. Also das ist so eine Spezialdisziplin, glaube ich, wo man Geld mitmachen kann, indem man Leuten bares Geld spart.
Ja, ich weiß das noch. Ich hatte das mal vor, das ist einige Zeit her, wo es damals noch dann über 360 war und dann sagte jemand, Michael, wir haben es mal ausprobiert. Kann es sein, dass meine eine Abfrage 23 Cent gekostet hat? Eine? Sag ich, ja, durchaus möglich. Ja. Je komplex sowas ist, kann es halt schon teurer werden. Auch das im Blick haben. Aber okay, da 10 Gründe, warum ihr die Daten zu BigQuery exportieren solltet, ist ja auch einfach gewesen. Und im letzten Podcast, vorletzten, hatten wir auch gesagt, eine Anleitung, wie es geht. Von daher, Markus, it's your turn.
Ja, gut, das können wir kurz machen. Es gibt ja gefühlt irgendwie dreimal am Tag irgendwelche Top 5, die 5 besten dies und die 6 besten das beim OMR. Dabei waren diesmal CDPs und ich wollte einfach mal die offene Frage stellen, wären das auch eure Top 5 Kandidaten? Also Pivik Pro Analytics Suite zum Beispiel. Hätte ich gar nicht auf der Liste gehabt, wenn es um eine CDP geht.
Econda? CrossEngage?
Ja, also einfach mal als offene Frage, so, mit welchen CDPs arbeitet ihr und stehen die auf dieser Liste? So, das ist eine ganz einfache Frage. Jetzt tut uns doch bitte mal den Gefallen. Es muss ja nicht jetzt sein, wenn ihr gerade Auto fahrt, aber ich weiß, es ist hart, aber ich möchte es wirklich wissen. Schreibt uns bitte einen Kommentar.
Ja, da hätte ich, ich ziehe mal einen Blog, meinen Beitrag vor. Markus, und zwar Marco Hassler, der Autor von Digital- und Webanalyse, heißt das Buch, glaube ich, hervorragendes Buch, hat ein neues Buch rausgebracht, von Data-Driven zu People-Based Marketing. Und da geht es auch um CDPs und so, oder CDPs, Customer Data Platforms etc. Auf jeden Fall eine Buchempfehlung zu lesen. Vielleicht sollten wir mal den Marco mal einladen. Vielleicht hat er mal Lust, mit uns darüber zu reden.
Das ist eine Top-Idee.
Ne? Die kann man tatsächlich spontan, wenn Markus, wir sehen ihn ja bei der beim Bitkom-Arbeitskreis, wo du deinen Vortrag hältst, macht Marco ja auch rein.
Da müssen wir den gleich verhaften einfach.
Ja, dann reden wir mal dem über CDPs und was damit möglich ist und was da sinnvoll ist und was die beste ist und nicht unzwingend seine. Wer weiß.
Ja. Wolltest du jetzt auf den...
Nee, das war jetzt sozusagen vorgezogen, der Buchtipp von Markus, genau. Übernächstes.
Wenn der dann also gleich dran kommt, dann machst du den Peter. Machst
genau.
Ja, gut, dann tun wir jetzt so, als hättest du das schon gesagt, und ich würde dann sagen, ich habe gefunden bei Twitter irgendwo ein Tool, was einem dabei hilft, den Google Tag Manager aufzuräumen.
Hast du es ausprobiert?
Nein.
Ich hatte auch Angst.
Also ich habe es ausprobiert in einem Testcontainer, den ich auch für mein eigenes Tool immer als Beispiel verwende. Ne? So, den habe ich einfach geklont und habe das Ding da drauf gepackt. Aber es ist halt so, es macht eine ganze Menge Dinge, die mir eigentlich nicht passen. Und das finde ich schade. Also es gibt zwar ein paar Optionen, es gibt ein paar Sachen, die du auswählen kannst, aber es gibt ein paar Sachen, die das Ding macht und die man eben nicht auswählen kann. Was ich zum Beispiel super finde,
ist... Okay, lass mal kurz noch einen Schritt zurückgehen. Was macht das Tool erstmal generell? Was verspricht das Tool, damit die Zuhörer verstehen, wovon wir eigentlich reden?
Genau, es ist also ein Cleanup-Tool für alte, verwitterte Google Tag Manager-Container. Das ist das, wo auch die Verwandtschaft liegt zu meinem GTM Cleanup Helper wahrscheinlich, über den wir auch schon mal geredet haben und den wir hier gerne nochmal verlinken werden in den Shownotes. Aber anders als mein Tool zum Beispiel geht das hin, deswegen heißt es auch GTM Renaming Tool, so hat es wahrscheinlich sein Leben angefangen, geht es darum, einfach Namenskonventionen durchzusetzen, speziell eben bei den Tags. Das finde ich gut. Was ich blöd finde, ist, dass ich die Namenskonvention nicht bestimmen kann, sondern es ist die Namenskonvention, die der Autor für richtig hält und dann werden diese Dinger halt danach benannt. Das ist ein bisschen schade. Es werden auch zum Beispiel sämtliche eingebauten Variablen, also die integrierten Variablen, werden einfach alle entfernt, also wieder deaktiviert und dafür werden dann benutzerdefinierte Variablen, die das Gleiche machen, als Ersatz in den Container reingepackt. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ansonsten gibt es schon so ein paar sinnvolle Dinge. Ne? Also alles, was so redundant ist, fliegt raus und so. Also man kann damit wirklich aufräumen. Das ist jetzt so ein dritter Ansatz. Ne? Es gab einmal so ein Ding, das haben wir auch verlinkt. Da kann man einfach so einen Container reintun. Dann macht er den sauber, dann exportiert er den raus und dann nimmst du das exportierte Ding und überschreibst damit deinen Container. Der löscht also dann auch gleich so irgendwie Text. So, das Ding, er macht das auch so ein Stück weit und in meinem Cleanup Paper traue ich mich ja nicht, irgendwas zu löschen, sondern ich sage nur, guck mal, das könntest du wahrscheinlich löschen, weil es keiner braucht. Und trotzdem ist halt dieses ganze Thema Google Tag Manager Cleanup ist nicht tot. Ne? Also ich sehe halt auch oft immer noch heute irgendwelche alten Container, die sind dann halt, die haben vor 5, 6 Jahren irgendwie angefangen oder noch länger sind dann da bestückt worden. Und es gibt immer einen Grund, da mal durchzufegen.
Hattest du inzwischen eigentlich noch mal einen Container, der voll war?
Nee.
Den aber hatten wir nicht mal.
Ich hatte einen, der war, glaube ich, nah dran.
Ja. Okay.
Da habe ich dann auch irgendwie so gesagt, ja, also ist eigentlich egal, wie umfangreich so ein Ding ist. Ich, am Anfang würde ich einfach sagen, ich gucke da jetzt mal so 2, 3 Stunden rein und dann kann ich ja dokumentieren, was ich da gefunden habe und dann gucken wir von da ab weiter. Das ist so mein Standardspruch, wenn ich so ein Audit machen soll. Ich sage nicht erstmal 3 Tage, sondern ich gucke jetzt erstmal rein. Aber da war in dieser, ich gucke jetzt erstmal rein Zeit, habe ich es gerade geschafft, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, was da überhaupt an Tech-Typen drin ist und welchen Zweck die dienen. Und da war auch so mit Namenskonventionen oder sowas ganz weit weg. Also das war echt ein Knaller. Egal. Gut. Jetzt statt des Buchs.
Jetzt, zack, das ging schnell. Boah. Hm. Aber ich habe gerade mal nachgeschaut, die Variablen, nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurück, die eingebauten Variablen werden ausgetauscht gegen Nutzerdefinierte, weil man die ändern kann.
Ja. Wenn ich mir irgendwie mal wünschen würde, ich hätte eine andere Random Number als die eingebaute Random Number, würde ich das dann auch tun. Aber egal.
Ja,
ne? Egal. Nur wenn wir das nicht verstehen, nee. Es gibt vielleicht wahrscheinlich einen guten Grund. Ne? So, der ist einfach nur schlecht dokumentiert, dann der gute Grund.
Ja, wenn du zum Beispiel mal die URL bearbeiten willst, bevor sie geschickt wird, weil irgendwelche doofen Parameter dranhängen oder so.
Ja.
Vielleicht. Muss man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, damit wir verstehen, was dieses Ding möchte. Aber auf jeden Fall auch dieses vollautomatische. Ich hatte Angst, das irgendwo auf, selbst auf dem Testcontainer anzuwenden. Auch wenn man versionieren kann, ich hatte Angst. So, nee, ich möchte nicht. Danke, nein, danke.
Also das Ding legt dann sogar einen eigenen Workspace an, ne? Den Cleanup Workspace. Im Prinzip kannst du den Workspace löschen und dann bist du die Änderung los.
Ja, ja, auch Version ist alles kein Problem. Okay, aber dann zum nächsten Thema. Und zwar, ne, habe ich das genannt, Digital Analytics The Peter Way. Da hat der Peter O'Neill hat ein Webinar gehalten. Ich war nicht live dabei. Warst du dabei?
Nein, aber ich bin total dankbar, dass du das, den Link jetzt hier reingepackt hast, weil ich die Aufzeichnung davon, selbst die Aufzeichnung ist an mir vorbeigelaufen. Im Moment ist alles ein bisschen Banane bei mir.
Ja, der hat nämlich sein Webinar aufgenommen. Ich habe es auch noch nicht angeschaut, aber er erklärt seinen Weg, wie er Digitalanalyse macht. Sau spannend, glaube ich, weil das, was er veröffentlicht, eigentlich immer sehr gut ist. Von daher, Markus, ich habe es für uns beide reingepackt, damit wir beide uns das mal angucken und direkt auf später ansehen klicken, in unseren YouTube Queue reinknallen.
Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das hier sowieso nichts anderes als die vertonte Version eines geteilten Read-Laters hier. Ne?
So, also, genau. Ja, ja.
Dann mache ich gleich das nächste, oder? Weil ne, das, also, da wir beide noch nicht reingeguckt haben, können wir es nicht loben, aber
doch, loben können wir es immer.
Es wird gut sein. Ne? So, die Webinare, die du machst, sind wirklich alle immer sehr interessant. Apropos sehr interessant, ich habe ja auch noch, das ist jetzt auch jetzt nicht, keine Raketenwissenschaft, aber da geht es nochmal um das Thema Seitenaufrufe, jetzt vor allen Dingen bei Google Analytics 4, und da geht es auch darum, wie funktioniert denn da das Content Grouping zum Beispiel? Und warum sind verdammt nochmal Seitenaufrufe, warum sehen die so ganz anders aus? Ne? Zum Thema, warum sehe ich hier nur die Titel? Ne? Also blöd ist dann, wenn man da ganz oft Untitled Document drinstehen hat, seinen Seitentiteln. Da muss man spätestens, wenn man GA4 einbaut, mal aufräumen. Was der SEO nicht geschafft hat, schafft dann die Webanalyse. Mach mal sprechende Titel, sonst weißt du nicht mehr, welche Seite das war. Das war's schon dazu. So, und jetzt hatte ich dir aufs Auge gedrückt.
Ja, Statistik. Mein Lieblingsthema, schon an der Universität, mein Lieblingsfach, Statistik.
Ja, aber du bist ja hier der Testing-Mensch.
Ja, und dazu hatte ich auch einen Comic, muss ich mal raussuchen, wo dann hier, who wants to become a data scientist, alle melden sich, war auf dem Bild zu sehen, dann who wants to learn programming, melden sich schon ein paar weniger, und dann who wants to learn Statistik, meldet sich keiner mehr. Das gehört aber dazu, würde ich sagen. Also gerade Machine Learning und so, wer sich damit beschäftigen möchte oder mit dem Testen, hat da Konversionskraft einen Artikel zu veröffentlicht. Weil AB-Tests sind sau wichtig. Es war noch nie so einfach, AB-Tests durchzuführen. Oder, das Markus?
Das stimmt.
Also selbst wenn ich sehe, dass unsere Kunden dann zum Beispiel HubSpot benutzen, da ist der Knopf für Landingpages und für E-Mails für AB-Tests schon eingebaut. Das ist super easy. Da braucht man noch nicht mal Analytics für sonstiges. Drückst du auf den Knopf, machst eine zweite Version und machst die halt möglichst anders. Nicht nur die Buttonfarbe ändern. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal als Thema. Mhm. Von daher, schöner Artikel, wie man AB-Tests durchführt mit Statistik etc.
Genau, vor allen Dingen eben die bayesianische Statistik.
Ja, habe ich rausgelassen, weil ich das nicht aussprechen kann.
Ja, aber da stoßen wir ja dann auch so im Machine Learning-Umfeld und so weiter ja auch irgendwie immer wieder drauf. Und insofern ist es nicht verkehrt, sich das vielleicht mal zu Gemüte zu führen. Hier muss ich gestehen, es ist wirklich ein Eintrag in der Read-Later-Liste, weil auf den bin ich erst vor kurzem gestolpert und deswegen ist der hier mehr oder weniger nur überflogen hier in die Shownotes gekommen.
Darum hast du ihn mir gegeben. Okay, ja, aber AB-Testing, das ist nicht zu unterschätzen. Ständig testen, testen, testen. Ansonsten wird es nicht besser.
So. Und wie sich dein Leben in den letzten Wochen irgendwie aus irgendwelchen Gründen um CSP gedreht hat, hat sich meiner so ein bisschen um den Kampf gegen Scroll-Tracking entwickelt. Also ich hatte eine ganze Menge Dinge zu tun, was irgendwie was mit Scroll-Tracking zu tun hat. Und das eine war so eine Geschichte, da war es dann, was ich immer super interessant finde, mal ausnahmsweise nicht Google Analytics und der Google Tag Manager, sondern es war Pivik Pro und der Pivik Pro Tag Manager. Und weil es da zum Beispiel sowas wie Elementsichtbarkeit nicht gibt, wir aber ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als klassisches Standardbeispiel für den Einsatz von Triggergruppen, ne, so einen kombinierten Trigger zu nutzen von Elementsichtbarkeit und Lesezeit zum Beispiel. Um das umzusetzen in Pivik Pro, habe ich mir eine Lösung überlegt und die habe ich verblockt. Die Lösung ist dann hier als Link in den Shownotes zu finden. im Prinzip kann man das in jedem anderen Tag-Manager auch nutzen, vor allen Dingen eben die, die keinen Element-Sichtbarkeitstrigger haben, ist es dann wichtig. Oder auch in einem direkt verbauten Tracking. Ne? Man braucht ja keinen Tag-Manager, um Element-Sichtbarkeit abzufragen. Das ist ja einfach nur normales JavaScript, was da stattfindet.
Oh.
Und eingerückt unter diesem Beitrag ist ein Video, was ich gerade, es ist noch warm sozusagen, gerade diese Woche noch gedreht habe und wo es darum geht, größere Contentstücke wie zum Beispiel einen Blogbeitrag dann doch wieder so in Prozentschritten zu vermessen, dass man tatsächlich die prozentuale Erfassung dieses einzelnen Contentstücks irgendwo hinbekommen kann. Mit dynamisch eingefügten Lesemarkern, auch per JavaScript, auch keine Zauberei. Ich bin unter 30 Minuten geblieben. Da bin ich immer ganz froh, wenn meine Videos nicht länger sind als 30 Minuten. Das hat es geschafft.
Ist das der Grund, warum du einen neuen Rechner hast, damit du bessere Videos schneiden kannst?
Nein, gar nicht. Ich habe einen neuen Rechner, habe ich dir doch eben schon im Vertrauen verraten, weil noch Geld übrig war und der alte Rechner kein Windows 11 machen wollte, weil falscher Prozessor drin.
Ja, hätte ja
jetzt habe ich Windows 11 und
ich bin
glücklich und zufrieden mit Windows 11.
Ich habe auch schon gesagt, ich habe Angst der Umstellung. Ich mag keine neuen Dinge, habe ich immer Angst. Ja. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, scheinbar.
Also das ist, wer mit Windows 10 klargekommen ist, wird sich mit Windows 11 zurechtfinden. Es ist eine etwas anders arrangierte Taskleiste und der Rest ist eigentlich wie gehabt.
Okay. Also, aber wir haben ja keinen Windows-Podcast.
Nee, haben wir gar nicht.
Zurück zum Gedönskram hier mit Analytics und so. Thema vom Blog Fusion aus dem Blog. Was ist besser, Marketing-Zielgruppen bei Google Ads oder bei Analytics?
Ja, Spoiler. Die Antwort ist wie immer in unserer Branche, kommt drauf an.
Nee, das kommt nicht drauf an.
Ja.
Nee, geht nichts über Analytics. Da steht, kompliziertes Aufsetzen ist mehr Gedanken im Vorfeld notwendig. Wieso das denn?
Ja, na gut, dafür kannst du viel bessere Zielgruppen machen. Also insofern, ja. Also
ja.
Google Analytics eh schon hat und es verbunden hat mit seinem Google Ads Konto. Der kann natürlich, gibt natürlich auch Gründe, ein Google Analytics Konto ohne Verbindung zum Google Ads Konto zu betreiben. Spätestens dann müsstest du zum Beispiel separat taggen. Ne? So.
Aber ja.
Taggen?
Was?
Ja, also wenn du ein Google Analytics Konto betreibst, was du aus Gründen nicht mit einem Google Ads Konto verbinden willst, möchtest aber trotzdem Remarketing-Listen bauen, dann wäre es sinnvoll, einen Google Ads Tag zu verbauen.
Ach so, und den Conversion Linker vielleicht?
Und den Conversion Linker und die Conversion auch. Ne?
So. Okay.
Und warum den Conversion Linker? Wer das jetzt nicht weiß, der kann ja einfach nochmal in die Sendung aus dem letzten Monat reinhören.
Ja. Was ich spannend finde in dem Vorschau bei Google Analytics, weil das ist ein Weg, den ich eigentlich nie gehe, der hat da Zielgruppenlisten, kann er direkt anlegen. Den Weg bin ich noch nie gegangen. Gibt es den Knopf wirklich, dass ich Zielgruppenlisten, ja. Ich baue immer erst Segmente und drücke dann auf den Knopf für die Zielgruppe, weil ich die Segmente ja sowieso brauche.
Nee, du kannst es gerade auch genau umgekehrt machen.
Okay, ich mache es immer, ich baue Segmente, das kann ich. Und wer Segmente bauen kann, kann dann auch Zielgruppen in für Google Ads bauen. Sau praktisch der Knopf, finde ich zumindest.
Ja, stimmt.
Der so. Bin ich noch nie gegangen.
Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Wir haben noch das Ding, was eigentlich Ding des Monats werden sollte diesen Monat, ist aber aus mehreren Gründen ausgefallen, beziehungsweise nicht ausgefallen, sondern verschoben, vermutlich auf den Dezember. Es geht um TKKG. Nein, um TTDSG. Also um das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Was jetzt am 1.12. in Kraft tritt und uns die deutsche rechtliche Implementierung der Datenschutz, Quatsch, der E-Privacy-Verordnung, eine Richtlinie, ach, ist doch egal. Jedenfalls diesen Cookie-Mist jetzt irgendwie unter anderem da jetzt in deutsches Recht gießt. Und das hat tatsächlich die ein oder andere Auswirkung, vielleicht auch für euer Tagging. Also ich habe jetzt auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, ja, bis jetzt war das ja mehr so ein Graubereich, ob wir nicht einfach mal so sagen, Google Analytics ist notwendig oder nicht. Ne? So, das ist jetzt halt vorbei. Und dann müssen wir das jetzt alles irgendwie mal anders umstellen in unserem Cookie-Consent-Manager. Ich sehe auch, und das stimmt, das wird in dem Link, den wir hier reingepackt haben, als ein Beispiel von vielen Blogbeiträgen, die sich wahrscheinlich auch um das Thema drehen. Ich hatte aber jetzt keinen Bock mehr, mich durch diese ganze Rechtsgeschichte durchzuklicken. Habe ich lieber den Podcast reingenommen, den ich auch gehört habe, nämlich die Rechtsbelehrung. Und da geht es unter anderem eben auch darum, um die Erkenntnis, dass in letzter Zeit mehr Cookie-Banner als vorher jetzt auch einen Ablehnen-Button haben. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Nee, aber die Kniel will das doch.
Bitte was?
Die Kniel wollte das doch.
Ja, klar, wollen, nicht wollen, aber was die Knilche in Frankreich wollen, ist uns ja hier egal gewesen, ne? Aber jetzt, TKKG jetzt demnächst danach schauen, habe ich auch den Eindruck, ich habe mich selbst übrigens auch dann, nachdem ich den Podcast gehört habe, mal hingesetzt und gesagt, wir nutzen ja auch OneTrust irgendwie. Da hat uns doch auch schon mal irgendwie der Tillmann hier in unserem eigenen Podcast gesagt, dass OneTrust vielleicht nicht mit bestem Beispiel vorangeht, wenn es darum geht, irgendwie das den Leuten einfach zu machen, abzulehnen. Und siehe da, bei uns war auch eigentlich nur alle Cookies annehmen und Einstellungen. Mehr gab es nicht. Ne? First Layer konnte man nicht ablehnen. Habe ich dann auch mal nochmal nachgebessert. Jetzt nicht aus Schiss, sondern einfach aus Gründlichkeit. Aber das scheint viele andere Leute jetzt auch zum Anlass genommen zu haben, wirklich mal wieder zu handeln. Ich weiß es nicht. Seit 2018 wirkt ja immer wieder irgendein Spukgespenst. Dann heißt es wieder, jetzt kommt wieder was Neues, irgendwas mit mindestens 3 bis 4, 5 Buchstaben. Und dann müsst ihr jetzt handeln, sonst geht die Welt unter. Was aber mit Sicherheit stimmt, jetzt im Zusammenhang mit TTDSG und dem 1.12., der jetzt nun wirklich vor der Tür steht, wenn ihr das hört, oder vielleicht schon vergangen ist, je nachdem, ist, dass jetzt wieder irgendwo eine Gruppe von Leuten, diesmal sind es dann wahrscheinlich diese ganzen Verbraucherschützerverbände und so weiter, die gehen jetzt hin und schmeißen ihre Crawler wieder an. Ja,
Ja.
so. Und da ist es vielleicht eine gute Idee, vorher nochmal aufzuräumen. So,
Und
also
wem
das ist ein
das noch
Thema.
nicht gereicht hat, diesen Podcast zu hören. Markus, du hast ihn bis zum Ende gehört?
Ich habe den bis zum Ende gehört.
Also
Das ist auch.
mich macht ja richtig heiß der letzte Punkt in deren Kapiteln.
Wieso?
Dark Patterns und Nuding bei der Schallflächengestaltung.
Nudging sollte das mal eigentlich heißen,
Nuding
nicht
ist das.
Nuding. Ja.
Nuding, das hat irgendwas mit Nacktheit zu tun. Das
Genau.
muss spannend sein. Bei denen
Ja.
steht Nuding.
Ja, möglicherweise ziehen sie sich aus in dem Podcast. Ich konnte es nicht hören. Aber es ist halt prima, weil da ist eine Boys. Jetzt sage ich nicht einfach irgendjemand. Ich sage doch einfach den Namen. Der steht doch hier. Verdammt, wie heißt denn die gute Frau? Dr. Nina Elisabeth Herbort ist zu Gast im Podcast und die kommt halt nicht die, also von der Datenschutzbehörde kann man einfach mal so sagen. Ne? Also der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist da eben, also im Prinzip die andere Seite, die dann da zu Wort kommt. Und es wird teilweise auch, ich will nicht sagen laut, aber man vertritt teilweise merklich unterschiedliche Meinungen. Mehr sage ich dazu nicht. Also es ist ein interessanter Podcast, tut euch den an. Das ist dann hier ein verdeckter Podcast-Tipp für diesen Monat auch gleich mitgegeben.
Hei,
Aber TTDSG kommt, so, ist halt so. Müssen wir mit leben. Selbst bei Analytics hatte ich so einen Schiss. Also Analytics, für die, die es nicht kennen, ne, meine Toolbox, um sich Google Analytics-Profile anzugucken, ein Audit zu machen und sowas alles. Das geht natürlich nicht ohne Google APIs zu laden. Das ist klar, ne? Ich
ach
benutze
so.
Google APIs, um mir Google Analytics anzuschauen. Und bisher war es halt so, ich habe nach Tracking-Consent gefragt, ja oder nein. Und das respektiert die Seite auch. Nur wenn du jetzt auf so eine Seite wie den Audit gehst, wurden ja trotzdem auf jeden Fall schon mal die Google APIs geladen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee und habe da jetzt so einen kleinen Ladebildschirm davor gepackt. Das heißt, wenn ich keinen Tracking-Consent habe, lade ich auch lieber erstmal keine APIs und du musst erstmal auf den Knopf drücken, damit das passiert. Also mich hat das TTDSG jetzt schon irgendwie Zeit gekostet.
Sehr gut.
Aber
Nicht
zum
sehr
Glück
gut, aber
wenig.
das,
Ja.
ja. Okay, dann hätten wir noch die Simo-Ecke.
Die Simo-Ecke, die wäre fast leer geblieben.
Ja, ich habe den ersten Link, den du reingepackt hast, nicht verstanden.
Die erste Link, den ich reingepackt habe, ist einfach nur, es gibt also bis heute Morgen, um das zu erklären, war die Simo-Ecke leer, weil einfach nichts Neues gekommen ist in seinem Blog, was völlig ungewöhnlich ist. Ich wusste aber, dass es aus Simos Feder trotzdem etwas Neues gab, was in den letzten Wochen rausgekommen ist, nämlich es ist ein Tag-Template für Amplitude. Das heißt, wer Amplitude im Google Tag Manager verbauen möchte, für den gibt es jetzt in der Community Gallery ein Template. Und das ist von mit bei zusammen von Simo Ahava, mindestens einem von den verschiedenen Simo Ahavas, die es da gibt, ist das gemacht worden. Und deswegen hatte ich das hier als Platzhalter reingetan, damit wir nicht zum ersten Mal, was total ungewöhnlich wäre, eine leere Simo-Ecke hätten. Aber Simo wäre nicht Simo, wenn er uns nicht ganz schnell kurz vor der Sendung hier noch einen Beitrag reingehauen hätte.
Ja,
Und
und
zwar in aus der
zwar,
Serie Google Server-Side Tag Manager betreiben auf irgendwas.
genau, Azure
Azure,
oder
genau.
Azure oder
Ja.
wie heißt das denn jetzt eigentlich? Also mir
Azure.
haben mal die Microsoft-Leute Azure gesagt.
Azure, genau.
Okay, gut, dann sind wir der gleichen Meinung.
Ja. Du
Gut,
kannst
wollte hier schnell.
bis Azure kannst du gehen,
Ja.
sozusagen. Ja.
Ich
Sag
dachte schon,
nicht.
wir würden hier eine Diskussion anfangen, aber das heißt, okay, Azure.
Nein. Ich habe auch immer Azure, ich
Ja.
habe da auch immer drum rumgejammert, aber ich kenne jemanden, der weiß, wie es heißen muss und der sagt auch Azure und deswegen mache ich das jetzt immer noch.
Okay, und ich hatte das bei der Roadshow von Microsoft irgendwann mal hier im Mediapark, wo man so eine Einführung zu Azure hatte. Warst du da nicht auch? Nee, ne?
Nee.
Das ist auch schon lange her. Auf jeden Fall von dem Zusammenhang.
Ja.
Azure.
Wir haben jetzt einen, wie kann man es da betreiben auf Azure und wie geht es auf AWS und wie geht es auf Cloud Run und wie geht es auf, ich meine, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, alles dabei. Und ich kenne tatsächlich jetzt auch Fälle, wo es dann nicht eben auf der bevorzugten beziehungsweise nativen Plattform eben App Engine und Google Cloud Plattform läuft. Und das funktioniert auch.
Ja, das ist kein Rocket Science. Es wäre doch billiger. Sollen wir mal einen Preisvergleich machen?
Es ist alles billiger als App Engine. Es ist auch alles performanter als App Engine. Also du brauchst einfach viel weniger Instanzen und die dann laufen lässt, sind eigentlich, also das ist Kacke. Ja? Also so sehr ich den Server seit Google Tag Manager mag, aber für das bisschen, was der da machen muss, dann gleich irgendwie 3 Instanzen zu dem Preis irgendwie dauernd laufen zu lassen, erscheint mir immer als echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das Ding so ressourcenhungrig ist, zumindest wenn es da zu Hause ist, wo es sich am liebsten am wohlsten fühlt, und das ist halt App Engine.
Macht sich da halt breit, weiß, wie es da geht.
Aber genug Cloud-Gejammer.
Okay, genug Fundstücke, würde ich sagen.
Ja, nee, wir machen jetzt unser Mini-Ding des Monats noch zu Ende.
Ja, CSG. Okay.
Ich habe ja, muss ich gestehen, ich habe, das könnte sogar passen in die letzten 4 Wochen, einen Kunden furchtbar verwirrt. Da muss ich mich jetzt auch nochmal entschuldigen, falls du das hier hörst. Die hatten ein CSP-Problem und ich habe dauernd Course geschrieben. So, und Course ist ja im Prinzip das Problem auf der anderen Seite, ne? So, wenn du mit APIs arbeitest, ne, und die API sagt, ich will dich nicht. Und hier geht es ja bei CSP eigentlich darum, dass der Browser sagt, das mag ich nicht.
Genau, also erstmal, worum geht es bei der Content Security Policy? Fangen wir ganz vorne an. Damit können die Entwickler, die Website bereitstellen, sagen, was darf eigentlich in der Website ausgeführt werden, welche Quellen sind safe, welches JavaScript ist safe, etc. Das ist das, was die Content Security Policy macht. Doof ist es, wenn die Entwickler mal eben kurz entscheiden, hey, wir wollen sicherer werden und in dem Moment einfach mal diese Direktive einschalten.
Ja. Was machen die denn da genau, die Entwickler? Ist das eine Sache der Serverkonfiguration?
Soviel ich weiß, geht beides. Es ist, glaube ich, der HTTP-Header.
Genau. Du kannst es also, könntest du es auch in den Head schreiben von einer Seite?
Nee, nicht in den HTML-Head.
Nein?
HTTP-Header.
Also muss es ein Header sein.
Hm? HTTP-Header.
Gut.
So viel ich weiß. Ich sehe immer nur die Auswirkungen, dass immer alles kaputt ist.
Ja.
Weil die Auswirkungen sind tatsächlich, Tech Manager geht nicht mehr, Analytics geht nicht mehr und da muss halt schon gucken, da kriege ich einen 200er zurück, also angekommen oder einen 404er oder verbunden, was auch immer. Das heißt, Content Security Policy macht da auch nicht Probleme.
Ja, und bei dir ist das lustigerweise jetzt ein paar Mal hintereinander aufgeschlagen.
In den 4-5 Mal verschiedene Kunden, verschiedene Kontexte.
Ja, und da war es immer der Google Tag Manager, der nicht geladen werden konnte.
Nee,
viel gemeiner. Danach, wenn der Google Tag Manager funktionierte, ging Google Analytics nicht.
Nee, viel gemeiner. Es gehen die JavaScript-Functions im Google Tag Manager nicht mehr. Mhm. Also die sind schon so clever und schalten dann den Google Tag Manager frei und so, aber halt die JavaScript-Functions, die wollen dann nicht mehr. Und da haben wir ja eine Anleitung hier drin zur Hilfe von Google, wie man die richtigen Einstellungen macht, damit die Entwickler wissen, was sie wohin schreiben müssen.
Ja.
Darum. Also ich sage immer, Content Security Policy sind nur ein paar Zeilen Code scheinbar, aber können alles extrem teurer machen, weil immer wieder irgendwas passiert.
Genau.
Dann du wieder musst irgendwas eben auch freigeschaltet wissen, werden.
Wer hat es überhaupt gemacht und ist es überhaupt gemacht worden? Das ist wahrscheinlich oft das Problem, ne?
Also ja, man sieht es ja nicht.
Wenn ich sowas sehe, dann ist es halt häufig, dass ich beim Debugging, ich baue irgendwas ein, sagen wir jetzt mal irgendwas, ne? Facebook Tag. Ja, wir möchten jetzt hier ein Add-to-Cart haben. So. Dann bin ich da im Tag-Manager, dann gehe ich auf die Seite und dann will ich gucken, was ist so im Data-Layer los. Und ich bin ja so ein Oldschool, was ist im Data-Layer los, Gucker. Das heißt, ich gucke einfach schon mal gerne in die Konsole einfach, ne, in die JavaScript-Konsole.
Wie denn sonst?
Und ja, gut, wenn man jetzt den Debugger offen hat, kann man sich den Data-Layer natürlich auch anschauen bei den einzelnen Events im Debugger. Ne? So, aber das ist ja so, der holistische Blick auf den Data-Layer, der ist immer noch irgendwie per JavaScript, ist für mich irgendwie einfacher. All that said, so, du machst die Konsole auf, dann ist da ganz viel rot. Und dann sind da ganz viele Meldungen drin. Das sind auch wirklich Fehler. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich rot. Das ist nicht einfach nur orange oder so als Warning, sondern als Fehler. Nämlich dies und das hier, Ressource wurde angefragt, geht aber nicht wegen CSP. Das steht da in blumigen Worten drin. Und dann sind das gerne dann irgendwelche Dienste, an die halt keiner gedacht hat. Ne? Jemand hat dann diese Content Security Policy aufgebaut und hat dann man kann ja sagen, was geladen werden darf und was nicht. Ne? So, das haben wir ja, hast du, glaube ich, gerade erwähnt, oder wenn noch nicht, ist ja egal. Jedenfalls muss man im Prinzip alles, was man von irgendwo anders laden will, im Prinzip whitelisten. Das ist die eine Möglichkeit. Und es gibt auch, glaube ich, eine andere Möglichkeit, dass so explizit Dinge, die nicht laden werden sollen, geblacklistet werden, aber das macht ja keiner, weil du willst ja eigentlich nur die Sachen erlauben, die du erlauben möchtest. So, und dann wird da irgendwas erlaubt, aber dann fehlt dann dummerweise die Hälfte. Und dann werden dann irgendwelche Tracking-Dienste funktionieren dann nicht mehr wie Avin, Klaviyo oder sonst irgendwas.
Ne? Und alle anderen, alles, was Avin nachlädt und so.
Ja, und alles, was Kriterium nachlädt. Ah, oh, aber wieder Kriterium gesagt, Mist. Ja, Trinkspiel. Wenn du da diese Meldung siehst, dann ist es halt tatsächlich Zeit, irgendwie zu sagen, ja, irgendwer hat die CSP geändert oder muss die ändern und dann finden wir den mal. Und das ist teilweise gar nicht so einfach, die Person zu identifizieren, die das überhaupt kann. Das ist so immer dieses CSP, das unbekannte Wesen.
Ja.
Wer war es? Keiner. Ne? Aus keiner Abteilung niemand. Dann heißt es, der Hoster war es. Stimmt, glaube ich, ganz selten. Ne? Also glaube ich nicht, dass irgendein Hoster hingeht und sagt, wir machen jetzt mal euren Server sicherer. Jetzt einfach mal so. Oder vielleicht gibt das auch bei irgendwelchen Hostern.
Dann kann alles passieren.
Gibt es ein Kommunikationsproblem mit dem Hoster. So oder so muss man dann da ran. Ne? Also da kannst du jetzt, da kannst du im Tag Manager nichts zaubern oder das irgendwie retten oder so, sondern da muss tatsächlich jemand an die Konfiguration. Leider.
Darum.
Wenn du jemand bist, der den ganzen Tag an CSPs rumschraubst, melde dich bei uns, komm bei uns in die Sendung und wir machen ein richtiges Ding des Monats, so CSP. Ich wette, mit einem echten Fachmann können wir da mindestens 30 Minuten drüber reden.
Mindestens. Okay, das war's dann für heute für die Ding des Monats, würde ich sagen.
So sieht es aus.
Dann Termine.
Termine, ja. Ich
Weihnachten am 24. habe ich gehört.
Ja, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Mist, müssen wir noch nachtragen. Einzigen Termin, den ich jetzt eingetragen habe, von dem ich schon weiß, abgesehen von der Super Week, die ich jetzt hier einfach nicht nenne, weil ich es doof finde, dass ich auch nächstes Jahr wieder nicht dabei sein werde. Die ist ja irgendwie immer Ende Februar, ne? Nee, Ende Januar.
Statt?
Ja, soll stattfinden. Ende Januar, Super Week. Hier ohne Termin nur genannt, ja. Audio-Bonus, sag ich mal. Ja? Wenn nur die Shownotes liest, wird nie erfahren, dass wir darauf hingewiesen haben. Aber drinstehen wird das Measure Camp Nordamerika. Es kommt am 26.02. Es wird rein virtuell stattfinden, was auf der einen Seite traurig ist, auf der anderen Seite natürlich schön, weil wir alle wieder daran teilnehmen können, auch von hier aus ganz bequem. Und Tickets wird es in Wellen geben. Ein Link ist hier drin. Die nächste Ticketwelle geht raus am Montag, den 29. Vermutlich an dem Tag, an dem diese Folge erscheint. Wenn die Folge am Montag erscheint, dann relativ morgens, also wenn du die Gelegenheit hast, auf morgen
zu hören,
guck doch mittags mal bei Twitter, eventuell kriegst du da ein Ticket. So, habe ich dich jetzt unter Druck gesetzt? Wolltest du die am Montag noch nicht rausbringen?
Nee, am Dienstag, weil montags gehen immer alle hier Podcasts raus.
Ja, dann ist es halt, sorry, dann ist es halt zu spät, wenn du es jetzt hörst. Ich hoffe, du hast es gestern so mitbekommen. Sonst halt die nächste Welle. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 26. Februar. Ja. Das waren die Termine.
Hauptsache nicht die vierte Welle soll es einen erwischen, ne?
Nee, ich meine Ticketwellen. Wir reden immer nur von Ticketwellen.
Ja.
Man muss echt jetzt jedes Wort auf die Gold, das ist schlimm.
Ja.
Okay.
Ja. Damit wären wir durch.
Ja, let's call it a Sendung. Und vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns auf die weihnachtliche Folge, die wir uns noch aufnehmen werden, zusammen in diesem Jahr. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, gebt uns Feedback, schreibt uns Kommentare, gebt uns Rezensionen bitte nur gute.
Die Rezensionen können ruhig schlecht sein, aber die Sternchen müssen 5 sein.
Ja, genau. Ja, 5 Sterne, dann der letzte Scheiß, den ich hier gehört habe. Auch da werden wir uns bei dir bedanken. So, was haben wir? Facebook-Seite, tralala, komm, ist eigentlich egal, das haben wir schon so oft gesagt. Ja. Ihr werdet uns finden und wenn nicht, dann gibt es den ganzen Kram am Ende der Shownotes. Die werdet ihr finden auf termfrequenz.de, so viel sei gesagt.
Bis dann.
Ciao.